so warm ist und ich muss ein bisschen Luft dazwischen kommen. Ne? Oder? Genau. Ich möchte mit euch heute über Gebet und über einen geistlichen Kampf im Gebet sprechen. Es ist ein Thema, was sehr stark auf mein Herz ist. Aber ich muss auch ehrlich sein, es ist ein Thema, wo ich immer noch merke, dass Gott in mir etwas tut. Und ich habe es nicht alles unter Kontrolle und nicht alles ganz in Ordnung in seinen Platz so richtig schön geregelt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist mit Gott, ihn irgendwie in so eine Box zu stecken. Und so, okay, jetzt machst du so und dann machst du so und dann machst du so. Ja, Gott, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist. Deswegen möchte ich ein Disclaimer sozusagen machen. Ich möchte einfach sagen, ich teile, was ich auf dem Herzen habe. Ich bin ein bisschen nervös heute. Aber ich tue das um Gottes Ehre. Und ob ihr mich danach steinigen wollt oder nicht, das ist okay. Aber lasst uns erstmal einfach mit Herzen Gott dafür danken, dass er spricht. Und wenn es komplett chaotisch ist, dann ist es chaotisch. Aber es ist für seine Ehre. Okay? Habt ihr mich alle lieb?
Ja.
Okay, gut. Dann möchte ich über das Buch Nehemia reden. Und Nehemia finde ich ein tolles Vorbild, wie er betet, wie er einen Stand genommen hat für sein Volk und für Gottes Reich in einer sehr dunkleren Zeit in der Geschichte von Israel. Denn Israel hatte Gott, also ist von Gott da abgekehrt und haben andere Götter angebetet. Und die Strafe dafür oder die Konsequenzen davon war, dass tatsächlich ein anderes Land, Babylonien, kam und hat die Stadt Jerusalem und das ganze Land von Israel, die ganze Nation einfach übernommen, die Leute als Sklave weggebracht nach Babylon und Jerusalem wurde komplett zerstört. Die Mauer und Gebäude und alles waren verbrannt und niedergerissen. Und es lag für 70 Jahre lang, wie Gott das gesagt hat, dass es geschehen wird, 70 Jahre lang als Ruine und da war fast niemand da und es war richtig schlecht. Da war kein Essen, da war wenig Arbeit und die Leute haben richtig gelitten. Nach diesen 70 Jahre lang, Gott hat versprochen, ich bringe meine Leute zurück. Und die Ersten sind schon angefangen dann zurückzukommen und haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, versucht. Aber da gab es Widerstand und dann haben sie das weggelassen. Aber die Mauer und alles war immer noch ohne Schutz. Und sie waren immer noch richtig am Ende. Sie hatten kein Mauer, keinen Schutz für Tiere, die wilde Tiere. Sie hatten keinen Schutz vor die anderen Menschen, die, wenn sie irgendwie Bock hatten, einfach zu kommen und sie zu schlagen oder von ihnen zu rauben oder irgendwas. Da war Gewalt überall und sie hatten keine Schutzmauer, um das irgendwie außerhalb zu halten. Es gibt heutzutage vielleicht Länder, die das auch gerade jetzt erfahren. Es fühlt sich an, als ob Gewalt überall ist und da ist keine Schutzmauer. Und Nehemia, er kam mit der, sozusagen, er war in Babylon und da kam einer aus, wieder zurück aus Jerusalem und wollte ihn berichten, wie ist der Lager da in Jerusalem, wie sieht's aus? Das war seine Heimat. Und er wusste, dass es schlecht war, aber er wusste nicht, wie schlecht es war. Und er hat gefragt, sag mir ehrlich, wie sieht's aus bei meinen Leuten, bei unserem Volk? Und derjenige, der berichtet hat, sagte, du kannst dir das nicht vorstellen. Es ist so schlecht. Alles ist weg. Die Leute leiden täglich und da ist kein Schutz. Und es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und Nehemias Herz zerbrach für sein Volk. Und er betete, und da fangen wir an, in Kapitel 1. Vers 4. Es geschah, als ich, Nehemiah berichtet von sich selber schreibt, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Sein Herz zerbrach für sein Volk. Und dann fängt er an zu beten. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und fürchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Aber gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast. Du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, dann selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verschlossen wäre, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, Herr, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Denn ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nehemiah fing an zu beten, aus Trauer einfach, weil er gehört hat, was los war. Aber er betete und er betete und er betete und er betete und er fastete. Und je mehr und mehr er gebetet hat, desto mehr hat ein Feuer in ihn angefangen zu brennen. Und es lässt ihn nicht los. Und dieses Feuer bewegte ihn dann: Warte mal, vielleicht kann ich was machen. Gott hat was auf sein Herz gelegt. Denn er war dieses Mundgeschenk. Er war in einer höheren Stelle in dem Königreich von Babylon. Er dürfte täglich in den Gegenwart von dem König kommen, was normalerweise nicht erlaubt war, besonders für einen Knecht und jemanden aus einem anderen Land. Und er dürfte kommen und so vor sein Angesicht und den Kelch und Essen und sowas weitergeben. Und er hat seinen Job richtig gut gemacht, denn später in der Kapitel sagt ich, der König hat gemerkt sofort, wenn mein Gesicht anders war. Weil normalerweise war ich immer mit Freude da rein und habe immer sehr gut gedient. Aber er merkte sofort, dass etwas anders an mir war. Also er hatte eine gute Stelle, er hat den Wohlgefallen des Königs, er war wahrscheinlich ziemlich gut von Geld und Finanzen und gut versorgt. Als Knecht in dieser Babylon. Aber sein Volk, sie haben gelitten. Er nicht, aber sie haben gelitten. Und da brennte ein Feuer. Und Gott hat was auf sein Herz gelegt. Ich muss für meine Leute und mein Land und Gottes Reich stehen. Aber er hatte Furcht. Oh Mann, wenn ich jetzt zu dem König gehe, der eigentlich uns als Sklave hat und sagt: Bitte lass mich gehen und mein Volk befreien und wieder aufbauen, die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Er könnte nicht nur seinen Job verlieren, er könnte sein Leben verlieren. So, er kam mit zitternder Knie sozusagen, aber er kam trotzdem und hat alles riskiert, um das zu tun, was Gott ihm gegeben hat und beauftragt hat. Aber er hat es mit Gebet angefangen. Und ich finde Nehemia immer wieder durch das ganze Buch, das ist eine richtig krasse Geschichte, er hat seinen geistlichen Kampf mit Gebet geführt. Immer wieder kam Widerstand, kam Sachen und er hat weise Strategie angefangen, aber er hat seinen geistlichen Kampf mit Gebet gekämpft. Und wir können lernen, von wie er gebetet hat und wie er seinen Stand für Gottes Reich hat, können wir viel davon lernen. Und das will ich heute mitteilen. Gibt es irgendwie einen kleinen Echo hier? Gut. Luca, kannst du bitte die Tafel darüber bringen? Je mehr wir an den Tag Jesus Wiederkunft nähern, desto mehr wird unser geistlicher Kampf und auch die Ungerechtigkeit in dieser Welt steigern. Das ist normal. Wir wissen das. Ja. Na gut. Ist egal. Ich nutze einfach von hier runter. So, wir sagen mal, dass hier diese Linie ist einfach die Weltzeit. Ne? Hier ist Anfang, hier ist Ende, wenn Jesus wiederkommt. Okay? Hier ist der Wiederkunft Jesus. Und wir wissen, seit Anfang, da gibt es diesen geistlichen Kampf. Wir kriegen von Gott. Von Gott. Kriegen wir viel Segen. Na? Aber es gibt auch einen Teufel. Und der Teufel macht auch was. Und das erleben wir gerade. Wir erleben Segen. Und Heilung und Gottes Liebe und viel von Gott. Aber wir erleben auch schlechte Situationen, Verfolgung, unperfekte Dinge, unvollkommene Dinge, Schmerzen und Leid. So sieht unser Leben aus, oder? Es ist eine Mischung von guten und bösen. Wir leben in der Welt. Und die Bibel sagt, dass am Ende der Weltzeit, je näher wir hier kommen, zu der Zeit, wenn Jesus kommt, Gott wird seinen Geist ausgießen und es wird mehr kommen. Halleluja. Aber der Teufel wird auch mehr tun. Und es steigert sich. Dieses Kampf steigert sich. Und Jesus sagte, ich habe euch das jetzt gesagt, so dass, wenn es passiert, euch nicht erschreckt und nicht vor Furcht irgendwie wegläuft, sondern dass ihr wisst, so wird es aussehen. Aber seid getrost. Ich habe das überwunden. Ich komme wieder und es gibt einen Tag, wo der Teufel weg wird. Und es wird nur sein Reich herrschen. So. Was machen wir jetzt, wo wir da sind? Nehemia war auch da. Und er hat so ein gutes Vorbild für uns gegeben. Und es ist wichtig, dass wir wie Nehemia dann wissen, okay, ich als Gläubige, ich stehe hier drin und ich habe einen Stand zu nehmen im Gebet. Und wir, wie Nehemia, wir kämpfen unseren geistlichen Kampf und wir stehen für Gottes Reich auf die Erde. Und dass Gott seinen Wege hat, wir stehen da. Und wir nehmen diesen Stand. Aber wir kämpfen durch Gebet. So, wie hat Nehemia gebetet? Nehemia hat gebetet, hat ein Gebet eines Gerechten gebetet. Schau mal, Kapitel 1, Vers 5. Das allererste, was Nehemia gebetet hat, Herr, du Gott des Himmels, du großer und fürchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Herr, du fürchtgebietende Gott, Nehemia war ein ehrfürchtiger Mensch. Er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt. Ehrfurcht ist ein komischer Name, was ich jahrelang mich damit beschäftige und versuche irgendwie klarzustellen, was ist das eigentlich? Und das bisher, das Beste, was ich verstanden habe oder was ich gehört habe, ist, Ehrfurcht ist, wenn ich als Gläubige, ich renne zu meinem Vater, zu Gott. Ich renne weg von Sünde, ich renne weg von Versuchung und die Dinge dieser Welt. Ich renne zu meinem Gott, ich suche und jage, ich renne zu ihm in seiner Gegenwart, denn ich weiß und bin überzeugt, er hat Gnade für mich. Weil ich verdiene es nicht, dass er mich freisetzt. Ich verdiene es nicht, dass er mir Gnade zeigt. Aber ich weiß, dass er Gnade für mich hat. Und deswegen renne ich. Wenn ich gesündigt habe, ich renne zu ihm. Weil ich weiß, dass er gnädig ist mit mir und wird mir vergeben. Wenn ich versucht bin und schwach bin, ich renne zu ihm. Gott, hilf mir, ich bin schwach. Ich stehe da nicht rüber, wenn du mir nicht hilfst und stärkst. Und er gibt Gnade. Und ich weiß, dass er Gnade gibt. Paulus hat gesagt, komm, laufe zum Thron der Gnade, wo ihr Hilfe empfängt. Wo ihr Gnade empfängt und Barmherzigkeit und Hilfe für in die richtige Zeit, wenn ihr das braucht. Das ist Ehrfurcht. Ich weiß, wie groß Gott ist, wie allmächtig er ist. Er ist größer als alle anderen Mächte. Und doch, er hat Gnade für mich, deswegen renne ich zu ihm. Das ist Ehrfurcht. Es ist eine Beziehung. Es ist nicht irgendwelche Furcht. Peinlich und Furcht vor ihm zu haben, sondern es ist ein Ehrfurcht, wo ich sage, Gott, du bist größer als das, du hast den Sieg und ich renne zu dir, mein Vater, denn ich weiß, dass du gnädig mit mir bist. Das ist, was Nehemia gesagt hat. Du fürchtgebietender Gott, o Herr, du großer und fürchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote haben. Du liebst uns, du bist gnädig zu uns. Ich komme zu dir, ich renne zu dir in meiner Gefangenschaft, in meiner Stolz vielleicht, in meiner Stelle, wo ich hoch bin und in der Lage, wo mein Volk so niedergemacht sind. Ich renne zu dir, mein Vater, denn du hast Gnade für mich und mein Volk. Ehrfurcht. So können wir auch anfangen. Ehrfurcht. Und die Zusage Gottes, du kannst Jesaja 54 auf die Leinwand machen, die Zusage, wenn wir Ehrfurcht haben, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, ein Gebet des Gerechten, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Gott schenkt Gerechtigkeit, wenn wir diese Ehrfurcht und zu ihm rennen. Er schenkt Gerechtigkeit und keine Waffe kann gegen uns gelingen. Das heißt nicht, dass wir nicht hier leben und diesen Kampf erleben. Aber es heißt, es kann uns nicht besiegen. Weil Jesus hat den Sieg. Und eines Tages wissen wir, auch wenn wir heute sterben, eines Tages wissen wir leben doch. Denn unser Gott lebt. Das nächste, was Nehemia gemacht hat, Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das auf das Gebet deines Knechtes hörst. Und ein bisschen weiter. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Buße und Umkehr. Nehemia hat Buße um Umkehr gemacht in seinem Gebet. Gerecht zu sein heißt nicht, dass ich nicht mehr sündige. Das ist, was wir oft denken. Ich muss perfekt leben und alle seine Gebote halten und dann bin ich gerecht. Nein, das ist leider nicht möglich. Wir schaffen es nicht. Aber Gerecht zu sein heißt jetzt, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Jesaja 64, Vers 5 sagt, ihr müsst nicht dahin gehen, glaub mir einfach, unsere Tugend, alle unsere Selbstversuche auf gerechte Taten zu tun und gut zu sein, unsere Tüge, unsere guten Werke, die sind wie ein beflecktes Kleid. Es wird nie rein sein. Wir sind einfach nicht so. Jesus aber kam uns zu reinigen. Er ist der Gerechtigkeit. Gerecht zu sein heißt jetzt, in einer gerechten Beziehung mit Gott zu leben, durch Jesus Christus. Das heißt, Jesus hat meinen Preis bezahlt, wie wir heute im Abendmahl gemacht haben. Abendmahl oder immer wieder Buße, ein bußfertiges Herz zu haben und dieses, ja, ich habe mich einmal so umgekehrt und ich gehöre jetzt Jesus, aber täglich ein bußfertiges Herz zu haben. Und einfach wie im Abendmahl oder wenn ich am Ende meines Tages bin und einfach mit Gott austauschen. Herr, boah, da habe ich wieder was verpeilt. Da habe ich wieder versagt. Da habe ich was getan. Und einfach dieses bußfertiges Herz, das sagt, meinen Gott, wir haben gesündigt. Aber du bist gnädig. So, ich komme zu dir. Gebet eines Gerechten erkennt seine Sünde und seine Fehler und seine Schwäche. Und auch erkennt, ich muss nicht perfekt sein, sondern meine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. So, ich laufe zu meinem Vater. Und er macht mich gerecht. Und er spricht mir Gerechtigkeit zu. Zusage, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 6 und 9, durch 9. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in Finsternis wandern, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, im Licht heißt nicht perfekt, im Licht heißt, ich halte meine Sünde nicht verstecken oder als Geheimnis, sondern ich bringe sie ins Licht und aufdecke sie zu Gott. Wenn wir aber im Licht wandeln, so ist er in dem Licht. So haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Da ist unsere Gerechtigkeit. Das ist ein Gebet eines Gerechten. Das ist, was Nehemia auch gemacht hat. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, Satzungen, Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben. Aber gedenke doch an dein Wort, fährt er weiter. Und dann sagt er, du hast doch gesagt, wir sind dein Volk. Du hast doch gesagt, wir gehören dir. So, o Herr, höre mein Gebet und höre auf das Verlangen deines Knechten, alle, die da ihre Herz Buße tun und zu dir umkehren. Höre auf unsere Verlangen und unsere Gebete und bewirke und tu was. Herr, wir sind dein Volk. Das ist das Dritte, was Nehemia uns als Vorbild im Gebet gegeben hat. Wenn wir beten, ein Gebet eines Gerechten, wir haben Ehrfurcht. Er ist groß. Wir sehen, wie groß er ist und größer ist alle Mächte. Und wir laufen zu ihm, weil er gnädig ist. Unverdient, aber gnädig ist. Wir tun Buße und wir kehren um von den Dingen, vielleicht, dass wir schlecht gemacht haben. Oder für unsere Familien und so weiter. Aber dann kommen wir auch als seine Kinder. Wir kommen auch als Familienangehörige. Und wir beten. Wir haben mit Gott einen Bund geschlossen und er hat einen Bund mit uns geschlossen. Das haben wir auch durch Abendmahl gemacht. Es ist ein Vertrag, ein Bund. Gott sagt, ich bin für euch. Ihr seid meine Kinder, ich bin euer Vater, euer Gott. Und wir sagen, wenn wir im Gebet dann kommen und sagen, du hast recht, wir kommen in diesen Bund, in diese Beziehung, du bist mein Gott. Ich bin dein Kind, du bist mein Vater. Dann ist es nicht, dass wir es bestätigen, denn Gottes Wort ist einfach so, aber wir bekennen und wir uns eins machen mit dem, was Gott schon ausgesprochen hat. Und das gibt Kraft zu unserer Gebete. Und aus diese drei hat Nehemia reagiert. Und mit diese drei Dinge hat er gebetet, angefangen und den Kampf, und ist er losgezogen, von dem König gesegnet, losgesandt nach Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen. In diese Situation, wo es gesteigert ist, vom eins zu den anderen, wo da viel Widerstand war. Er ist losgezogen in der Stadt. Und der Feind der Feind kommt immer wieder und versucht sie zu entmutigen und ihre Kraft irgendwie wegzunehmen. Er wohnte in dieser Zeit, wo der Teufel auch dieses Kampf da war. Und er ging dahin, aber er hat diese drei Dinge. So, wie sieht diese drei Dinge jetzt aus in seinem Leben und in unserem Leben? Wie hat es für ihn ausgesehen? Hier gehen wir so. Nehemia, Kapitel 3, Vers 33. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerlich sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein einziges Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Er hat einfach gespottet. Wer sind sie? Und dann, Nehemia, höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihre Schmähungen auf ihren eigenen Kopf zurückfallen. Wir, man geht weiter bis Vers 38. Wir aber bauten weiter an der Mauer. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Wenn du kurz davor gehst, Vers 37, Nehemia betet und sagt: Hey, höre, was die da sagen. Sie verspotten über uns. Aber dann am Ende von 7 sagen: Denn sie haben dich, Herr, dich vor den Bauleuten herausgefordert. Sie haben, und das finde ich so krass an Nehemia, er wusste, wenn jemand mich als Kind Gottes angreift, er greift den Vater an. Denn mein Vater ist für mich. Oh Mann, da ist Kraft. Wenn jemand dich angreift, er greift den Vater an. Er greift Gott, der Allmächtige, an. Ich habe ein bisschen Mitleid für den vielleicht. Aber guck mal, was der Teufel gemacht hat. Dann hier ist eine Strategie, was wir sehen können von dem Teufel. Er hat gespottet. Er zeigte auf ihren Scham. Denn Israel lag in Scham. Ihre Städte und alles war kaputt. Und sie lagen in Scham. Und der Teufel kam und sagte: Guck mal. Und zeigte auf den Scham. Quasi ein Finger in der Wunde. So. Ist das nicht, was der Teufel auch heute noch macht? Wie oft haben wir Gedanken, die kommen wie ein Pfeil? Wie oft haben wir Gedanken? Mann, guck mal, wie ich wieder verzagt habe. Ich kann nichts. Mann, Gott hat mir das gesagt und ich habe es doch nicht getan. Ich bin so ein schlechter Mensch, schlechter Christ. Oh, ich habe hier wieder gesündigt und wieder gesagt. Wie oft kommen diese Gedanken auf uns? Wie oft kommt der Teufel und versucht unsere Scham so Finger in der Wunde zu legen und sagen: ihr könnt nicht, ihr schafft es nicht, du bist einfach so. Und er greift uns an und entmutigt uns und versucht uns wegzubringen von all dem, was Gott für uns hat. Das ist ganz normal. Hier sehen wir das bei Nehemia, das ist, was er tut. Aber wisst ihr was? Nehemia hat schon vorher im Gebet das geklärt. Er hat schon vorher im Gebet gesagt: Gott ist größer als diese Macht und diese Entmutigung, er ist größer als das, was kommt. Ich habe versagt und gesündigt, aber ich tue Buße, ich kehre mich um und ich empfange Vergebung. Und ich bin jetzt ein Familienangehöriger, ich bin jetzt sein Sohn. Ich komme nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus einer Kraft als Kind Gottes. Er hat es vorher getan, vorher mit Gott geklärt. Und mit dieser Kraft, diese Verspottung konnte nichts tun. So, hier ist meine Herausforderung für uns. in Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir diese drei Dinge vorher tun, bevor wir uns in solche Lager finden, bevor wir angegriffen sind, auch natürlich in denen, aber bevor wir das tun, wenn es vielleicht uns noch gut geht, da macht diese drei Gebete. Hör nicht auf ein Gebet, bete nicht nur, wenn es euch schlecht geht. Ich sage es auch zu mir, ne? Wir sollen uns stärken, auch wenn es uns gut geht. Besonders, wenn es uns gut geht. Denn wir wissen, dass wir einen Stand nehmen und dass wir hier wohnen, auf dieser Erde. Und es ist wichtig, dann diese drei vorher zu klären. Weil dann hat der Teufel keinen Haken an mir. Er kann nicht angreifen, er sitzt nicht drauf. Weil ich weiß, mein Gott ist größer, mein Vater ist größer, er ist für mich. Ich habe Buße getan, ich habe mich umgekehrt, er spricht Vergebung mir zu und ich bin sein Kind und ich gehe daraus aus dieser Kraft, aus diesem Bund. Und nichts kann da machen. Wie Nehemia. Gut, noch weiter. Nehemia Kapitel 4, Vers 1. Da kommt der Feind wieder. Und Vers 2, der Feind kommt und die haben sich verschworen, sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Der Teufel will immer Verwirrung bringen. Wenn er uns verwirren kann, wenn er uns zum Zweifel bringen kann, das ist eine seiner Waffen. Na? Verspottung und Scham, aber auch jetzt hier sehen wir Verwirrung. Und solche Angriffe. Wir aber, sagt Nehemia, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht. Man geht weiter, Vers 4. Die Juden sprachen aber mit all dieser Verwirrung, die kamen, die Juden, die Lastträger, die Kraft der Lastträger wankt. Und es gibt viel, so viel Schutt, so viel Staub, so viel Last. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Die sind entmutigt, sie haben keine Kraft mehr. Vers 5. Die Widersachen kommen immer wieder und sagen, die sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Wir werden sie überfallen. Aber der Herr hat ihren Plan aufgedeckt. Vers 7. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter der Mauer, an den offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und den Vorstehern, das sind die Leitung, und sprach zu dem Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, fürchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. So, jetzt kommt der Feind, wie er immer kommt, mit Verwirrung und mit Angreif und dann noch eine Bedrohung mit Gewalt und mit Furcht. Und er versucht, das Volk einzuschüchtern und ihre Kraft zu rauben. Und es gelang. Sie waren, ihre Kraft wankt. Die Lastträger konnten nicht mehr. So, Nehemia hat gebetet und Gott hat ihnen eine Strategie gegeben. Und er hat sie alle in den öffentlichen Platz hier bringen. Okay, jetzt brauche ich ihr fünf. Komm mal nach vorne. Ja, komm, alle. Komm. Hier auch. Du auch. Okay, wir machen so einen Test. Ihr fünf gegen alle die. So, wer gewinnt? Wenn es geht um Kraft, wer gewinnt, die oder euch?
Die.
Die, okay. Giovanni, Johann, komm mal herzu. Alle meine Jugendliche, komm auch nach vorne. Alle meine Jugendliche, komm nach vorne bitte. Ja, wir sollen auch so, es ist okay. Alle meine Jugendliche, komm nach vorne. Da, hier mit denen, steht zu dem. Und meine starken Männer, komm hier, hier vorne. Alle die Männer, hier vorne. Alle die Männer hier vorne. Wenn du nicht ein Mann bist, dann kannst du hinterstehen. Okay, Männer. So. In diese Richtung. Ja. Nee. Giovanni und Johann. Ihr seid hier. Ihr seid hier. Nee, ihr seid oben. Okay? Und die Frauen kommen zusammen. Alle zusammen, in so einen Kreis, ganz zusammen. Valeri ist okay, ja? Gut. So. Ja, genau. Das ist, was Nehemiah gemacht hat. Er hat die Männer vor ihre Frauen und Kinder dargestellt und bereit zu kämpfen. Seid ihr bereit zu kämpfen, Männer? Kommt schon. So. Okay? Die Frauen waren hier und waren auch bereit zu kämpfen. Ja, Frauen. Und die Leitung haben aufgepasst und haben gesehen, der Feind kommt von da oder der Feind kommt von da und hat aufgepasst, wo der Feind war. Was hat er gemacht? Er hat Einheit gebracht. Und er hat gesagt, wir sind alle eine Familie. Kämpfe für ihre Brüder, Schwestern, Frauen, Töchtern. Ihr Leitung, passt auf, eure Leute. Das ist, was Nehemiah gemacht hat. Ein Gebet in Einheit. Und der Teufel oder die Feind in dieser Geschichte hat gesehen, da kommen wir nicht rein. Ihr Plan war aufgedeckt, sie konnten sie nicht überfallen, weil die Leitung und die anderen haben aufgepasst. So, der Feind hat gesagt, gut, dann machen wir so. Die Mauer ist so eine ganz große Mauer und die sind alle zerstreut, ein bisschen in ihre verschiedenen, wo sie arbeiten. Wir versuchen eine Schwäche zu finden und da reinzukommen. Okay? So. Ihr Männer, geht da auf die rechte Seite. Auf der rechte Wand. Frauen, ihr geht da auf die linke Wand. Oder an die linke Wand. Und ihr drei geht da hinten zu dem Technikboot. So arbeiteten sie. Sie waren so gestreut, weit voneinander entfernt, mit unterschiedlichen Stämmen. Sie waren die Leviten und vielleicht die aus Jude, die waren die aus Dan und aus anderen Stämmen, die waren hier aus Räuben und andere Stämme. Sie waren unterschiedliche Familien, unterschiedliche so, aber der Teufel, der Feind, konnte vielleicht reinkommen und versuchen, in die Schwäche reinzukommen. So, was hat Jeremia gemacht? Er stellte Wachen, die Leitung, und jeder hatte seine Waffen in der Hand. Jeder war bereit zu kämpfen. Jeder. Okay? Und die Hälfte haben gearbeitet. Ich brauche 3 Arbeiter. So, arbeiten. Come on. Die Hälfte haben gearbeitet, die andere Hälfte waren bereit zu kämpfen. Hier auch. Die haben die Last getragen mit einer Hand, an der anderen Hand haben sie ein Schwert gehabt. Sie haben gearbeitet mit einer Hand und ein Schwert in der anderen gehabt. Und auch die mit beiden Händen arbeiten müssten, sie hatten ein Schwert an der Seite. Jeder war bereit zu kämpfen. Und da stand andere auf, die aufpassten. Und wenn irgendwas war, die hatten ein Schofarhorn, haben gesagt, wenn ihr das hört, wenn wir das blasen und der Teufel kommt hier rein oder er versucht hier reinzukommen, dann kommt ihr alle dahin, wo ihr den Horn hört. Seid ihr bereit? Ihr kommt laufend dahin, wo es kommt, und seid bereit zu kämpfen, okay? zu kämpfen.
Ja.
Was ist hier passiert? Ein Gebet der Gerechten in Einheit zusammen, die bereit waren, jeden Unterschied zwischen denen und das, was entfernt war, das zusammenzukommen, die Barriere zu überbrücken, zu überwinden und füreinander zu kämpfen, auch wenn sie vielleicht einander gar nicht kannten. Und egal, wo dann der Teufel versuchte reinzukommen oder der Feind versuchte reinzukommen, er konnte nicht reindringen, weil das Volk war in Einheit und sie hatten Gott hinter ihnen und sie waren bereit, füreinander zu kämpfen. Okay, ihr könnt euch jetzt hinsetzen. Okay, so ganz praktische Schritte jetzt, was genau wir das machen können, wie das sieht aus in unserem Leben. Ich weiß, es ist ganz schön, ihr wollt fast vor alle am Einschlafen, deswegen habe ich irgendwas gemacht hier. Schlafe nicht ein in meine Predigt, ist gefährlich. So, seid ihr alle jetzt wach? Gut. Jetzt ist es allerwichtigsten Teil. Was nehmen wir mit und machen wir damit? Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, fürchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder und Söhne, eure Töchter, eure Frauen und Häuser. Das ist Kleingruppengebet. In eure Hausgruppen, als Jugend oder U-Turn. Das ist Kleingruppen in eurer Familien. Wie oft betet ihr zusammen als Familie? Kommt ihr zusammen und sagt, hey, wir stehen in diesem Kampf, in dieser Zeit, zusammen als Familie, lasst uns als Familie beten. Also in Hausgruppen, wir beten füreinander und wir stehen zusammen und wir stärken einander im Gebet. Eines Gerechten, wo wir den großen Gott anbeten, wo wir Buße und Umkehr tun und wo wir als Söhne und Töchter zusammenkommen und füreinander beten in unsere Kleingruppen. Der Feind versucht immer durch die Schwäche reinzukommen. Aber jeder kam, wenn er den Horn hört. Das ist, wenn wir bereit sind, für andere Kulturgruppen in unserer Gemeinde zu beten. Leute, die vielleicht weit entfernt von unseren Diensten sind. In dieser Gemeinde gibt es viele Dienste und viele Unterschiede unter uns. Es gibt wunderbare persische Leute und wunderbare arabische Leute und wunderbare Deutsche und Russen. Es gibt wunderbare Afrikaner, es gibt wunderbare Amerikaner, alle sind wunderbar. Aber unsere Kulturen sind weit entfernt voneinander. Und unsere Dienste sind manchmal auch weit entfernt. Wir sehen einander nur am Sonntag. Aber wenn der Schafarhorn bläht, sind wir bereit, die Barriere nicht nur für unseren Kreis zu beten und einzustehen, sondern für den anderen gegenüber. Wenn jemand sagt, hey, da ist gerade was los und was passiert am Oldentrupper Hof unter unseren Flüchtlingen, unsere Freunde, die brauchen dringend jetzt Gebet. Und es ist sogar, dass einige wegen der Unruhe und sowas sind jetzt transferiert und sie finden sich